Herzlich willkommen beim Educainer Podcast. Heute habe ich Anja Drews zu Gast. Anja und ich, wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren, ich glaube ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr als vor 2 Jahren, auch in einem Hanseredner-Club oder in dem Hanseredner-Club von Toastmasters kennengelernt. Da habe ich erstens bei Anja gemerkt, dass sie ein toller Mensch ist und bin echt froh, dass ich zu meinen Freunden zählen darf. Aber auch zweitens gesehen, dass Anja super Reden halten kann. Weil Anja schafft es nämlich, schöne, tolle Themen so zu verpacken, dass man einerseits viel mitnehmen kann, auf der anderen Seite immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Das Allerbeste war, das hat sie damals noch nicht mal von sich selber geglaubt.
Das stimmt.
Ja. Aber aus dem Grund passt sie ausgezeichnet hier in den Podcast. Herzlich willkommen, Anja.
Ja, danke schön für die Einladung, Christoph.
Gerne, gerne, gerne. Da die Leute dich wahrscheinlich jetzt alle nicht wirklich kennen.
Meinst du?
Gehe ich mal davon aus, dass es da draußen noch ein paar gibt, die dich auch nicht kennen.
Gut, das ändern wir heute Abend.
Wäre es auf jeden Fall super schön, wenn du mal kurz was über dich erzählen kannst, was du so beruflich machst, wie du vielleicht da hingekommen bist und was du aktuell so für Projekte hast.
Und das soll ich kurz sagen. Wie viel Zeit habe ich dafür?
Wir geben dir dafür 15 Minuten.
Oh, das ist ausreichend. Auf die Frage, was ich beruflich mache, weiß ich mal keine Antwort. Das liegt natürlich nicht daran, dass ich nicht wüsste, was ich mache. Das weiß ich schon ganz genau. Aber ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Zumal es auch immer auf den Kontext ankommt. Auf die Leute, die mich das fragen, weil es bei den einen zu großer Erheiterung führt, bei anderen zu Interesse, bei den nächsten zu einem betretenen Wegschauen. Und bei anderen, ja, die sagen dann, okay, und dann fragen wir mal die Nächsten, was sie machen.
Okay.
Das war jetzt ein langes Intro für das, was ich jetzt gleich sage. Also, ich mache ganz, ja genau, wir brauchen den Trommelwirbel. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen und deswegen weiß ich mal nicht genau, wie ich es nennen soll. Also, ich schreibe, ich rede, ich berate und das Ganze mache ich als Autorin, als Sexualtherapeutin, als Sexologin, als Sexualwissenschaftlerin, als Sprecherin, Speakerin, haben wir eben nochmal geklärt, Podcasterin, YouTuberin und dann bin ich ja auch noch DJ.
Genau.
Nicht zu vergessen. Also von daher kommt da eine ganze Menge an Sachen zusammen und ich muss mir halt immer ganz genau überlegen, was ich sage. Ob ich sage, ich schreibe und dann fragen die Leute, worüber? Dann sage ich, ja, über so zwischenmenschliche Sachen vielleicht. Manchmal sage ich auch einfach,
vielleicht.
Ja, manchmal sage ich auch, ich verdiene mein Geld mit Sex und mit Musik. Beides mache ich nicht selber.
Ordentlich. Aber ich muss sagen, wenn man dich nicht kennt und du nur sagst, du verdienst dein Geld mit Sex und Musik.
Mhm.
Also ich glaube, den meisten Leuten kommt nicht die beratende Tätigkeit als erstes in den Kopf.
Nein, das ist wohl wahr. Sie gucken dann erst und stutzen. Und dann sage ich, ich mache beides nicht selber. Dann stutzen sie doch mal. Also es kommt halt immer auf den Zusammenhang an. Wenn ich lustig sein will, dann sage ich das. Und wenn ich ernsthaft sein will, dann sage ich manchmal, ich bin Sexologin. Aber meistens sage ich jetzt Sexualtherapeutin, weil in meinem ganzen beruflichen Leben, also seit ich Sexualwissenschaften studiert habe, war es total egal, was ich gesagt habe. Ob ich gesagt habe, ich bin Sexualpädagogin oder Sexologin oder falls noch irgendeinen anderen Begriff gab, haben die Leute immer nur verstanden, Sexualtherapeutin. Und ich war aber keine Sexualtherapeutin, weil ich keine therapeutische Ausbildung hatte. Das habe ich jetzt geändert und habe mich jetzt dann dem Verständnis der Menschen angepasst. Und jetzt kann ich einfach von vornherein sagen, ich bin Sexualtherapeutin. Damit kann jeder was anfangen oder auch nicht. Aber der Begriff ist geläufig und das macht die Sache einfacher. Also ich bin Sexualtherapeutin.
Sehr schön. Gut, jetzt wissen die Leute wenigstens, in welche Richtung es geht. Was machst du jetzt da genau? Ja, es geht um Sex. Aber das heißt, Therapie bedeutet ja bei dir auch einerseits, du hast es schon angesprochen, YouTube-Kanal, Podcast. Aber auf der anderen Seite machst du das ja jetzt auch direkt jetzt auch mit Menschen.
Genau. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen in dem Bereich. Also mein Thema ist Sexualität in jeder Form. Soll ich eigentlich dahin gucken, zu den Zuschauern?
Ich glaube, das darfst du machen, wie du möchtest. Ich glaube, die Zuschauer mögen es auch, wenn du sie anguckst. Ich finde es als Zuhörer, der ich dann auch bin, besser, wenn ich dich angucke.
Okay, ich gucke einfach manchmal dahin und manchmal gucke ich zu dir.
Sehr gut.
Was mache ich? Also Sexualität ist das große Thema. Du hast mich gefragt, wie bin ich da hingekommen, was ich mache. Das ist das Erste nochmal. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und bin durch Zufall, wie so vieles in meinem Leben, in ein Modellprojekt gerutscht. Es hieß Sexualpädagogik an der Hochschule. Das ging über drei Semester, war ein Vollzeitstudium und endete dann mit einem Zertifikat. Und für die meisten aus dem Projekt endete das dann auch. Aber für mich, ich habe Blut geleckt. Für mich war natürlich, ich war damals Mitte 20, das Thema wahnsinnig spannend. Praktische Erfahrung hatte ich haufenweise. Jetzt fehlte noch der theoretische Unterbau. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe weiter studiert. Ich habe weiter an allen Fakultäten mir alles zusammengesucht. Also ich habe mein eigenes Studium gebaut. Und ich hatte großes Glück, dass die Uni das so mitgemacht hat. Also ich habe alle Prüfungen, Scheine, Diplomarbeit im Bereich Sexualität gemacht. Bis auf in Pädagogik. Da musste ich dann tatsächlich mal was Pädagogisches machen. Dafür hatte ich auch nicht so viel Lust zu lernen. Für alles andere schon. Und das war auch eine total spannende Zeit. Und ich habe danach aber ganz ehrlich die Nase voll gehabt. Wenn du den ganzen Tag dich mit Sexualität beschäftigst, ist das was, was ja mit dir selber auch zu tun hat. Das ist, ich glaube, wenn du Medizin studierst oder auch vielleicht einfach BWL, dann siehst du Zahlen, du kannst überall alles zuordnen. Und wenn du dich mit Sexualität beschäftigst und den Sachen wirklich auf den Grund gehst und sozusagen das, wenn ich gerade im Moment so in die Matrix schaust, warum verhalten sich Menschen so, wie kommt das, was steckt da alles hinter, diese ganze Theorie, das hat mich total durcheinander gebracht und ich konnte gar nicht mehr abschalten. Ich habe Leute gesehen und habe immer nur an Sex gedacht und eben nicht ans Machen, sondern eher an das, was machen die wohl und wie ist es da wohl. Und das hat mich total genervt. Und dann habe ich erst noch was anderes gemacht und bin dann nachher später im sozialen Bereich wieder eingestiegen und habe dann da Beratung gemacht von Jugendlichen, Erwachsenen, habe auch eine Weile mit Kindern gearbeitet und bin da so wieder ein bisschen sexualpädagogisch eingestiegen. Und ja, und dann kam eine tolle Chance. Ich habe für Beate Use angefangen zu arbeiten. Okay. Das fand ich deswegen so toll, weil ich Beate Use, verehrt habe. Im Studium war es schon so, dass ich hörte, dass dort eine Soziologin angestellt worden wäre. Und ich dachte, ja, das will ich auch machen. Ich möchte auch für so ein Unternehmen arbeiten und eben nicht Sextoys verkaufen, sondern wirklich auf der konzeptionellen Ebene arbeiten. Und die Chance bekam ich dann. Und habe sie wahrgenommen und bin dann für Beate Use durch die Gegend getourt und habe ein Beratungsangebot aufgebaut und ganz tolle Sachen gemacht. Das endete dann, weil ja Beate Use, ja, die Projekte wurden nach und nach eingestellt. Das sieht halt nicht so gut aus bei der Firma. Und habe dann angefangen, für ein anderes großes Erotikunternehmen zu schreiben und habe ganz viel geschrieben und auch eine Online-Beratung gemacht, beraten. Dann habe ich angefangen bei den Toastmasters. Da habe ich dann Olaf kennengelernt und wir haben unseren ersten Podcast angefangen. Alles, woran sie denken. Jetzt habe ich mittlerweile einen zweiten eigenen Podcast, ein Portal für Sexualität. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt. Schreibe immer noch und habe einen Praxisraum hier in Ottensen in Hamburg, wo ich auch dann eben tatsächlich face-to-face mit Menschen arbeite, berate und Therapie anbiete.
Okay. Jetzt, wo wir gerade schon am Ende bei Face-to-Face mit Leuten sind, wie hat denn das Ganze jetzt mit diesem Sprechen angefangen? War das jetzt erst durch Toastmaster oder gab es da schon Parts in der Uni oder vielleicht in der Schule oder Kindheit, wo Leute schon gesagt haben?
Kindergarten, das weiß ich nicht genau, bevor ich meine Redetechniken... Oder warte mal, vielleicht bin ich deswegen... Ich bin aus dem evangelischen Kindergarten... Kindergarten geflogen. Ja, ich glaub, so ist, ja. Dann hat mich rausgeschmissen, weil ich wohl zu wild war und zu viele Fragen gestellt habe. Ich soll angeblich sowieso ein ziemlich nerviges, anstrengendes Kind gewesen sein, weil ich viel gefragt habe und wohl alles wissen wollte. In der Schule haben wir sowas gar nicht gemacht. Und an der Uni erinnere ich mich noch daran, oh Mann, da habe ich mal ein Referat in Geschichte gehalten. Das war, ja, das muss so 95, 96 gewesen sein. Über die weibliche Genitalverstümmelung. Das war ein Thema, das damals noch gar nicht publik war. Das kannten die wenigsten bis dahin. Okay. Und ich habe ein Referat gehalten. Ich habe es blutig ausgeschmückt. Es ist ja auch ein sehr blutiges und dramatisches, schlimmes Thema. Ja. Und ich weiß, dass zwei rausgegangen sind, weil ihnen schlecht wurde. Aber ich weiß auch, dass ich rot wurde bis hier ungefähr, hektische Flecken, und dass ich das wahnsinnig aufregend fand und aber nicht so gut und nicht so viel im positiven Sinne. Später Also wenn ich mit Jugendlichen gearbeitet habe und vor einer ganzen Gruppe stand, hat mich das nicht weiter gestört.
Okay.
Das war okay, da war ich ja die Fachfrau. Das war viel, ich weiß nicht, ob das ein Grund dafür ist, dass es da einfacher war. Aber es hat, das hat mir Spaß gemacht, das war okay. Mhm. Aber vor anderen Gruppen zu reden, fand ich immer schwierig. Und dann hat mich jemand wegen etwas ganz anderem angesprochen, kontaktiert und mir von den Toastmasters erzählt. Und wir haben ja vorhin schon kurz mal gesagt, wir machen ja voll Werbung hier für die Toastmasters, aber ich kann es auch nur, also ich kann es auch nur empfehlen. Es ist einfach eine tolle Sache. Ich bin jetzt fast 3 Jahre da. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich nach vorne gehe.
Das merkt man aber nicht.
Ja, das sagen alle, man merkt es nicht. Ich wäre so wahnsinnig ruhig, aber ich bin es gar nicht. Mir wird dann heiß. Ich habe das Gefühl, ich sitze gerade urplötzlich in der Sauna. Und sobald ich habe eiskalte Hände und sobald ich mich wieder hinsetze und alles sich wieder beruhigt, dann geht auch die Raumtemperatur wieder runter und meine Hände sind nicht mehr kalt. Also ja, aber ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, vor Menschen zu reden, auch gerade zu moderieren. Mhm. Und ich war, was du vorhin gesagt hast, ich wusste das nicht, dass ich, also die Leute lachen immer, egal worüber ich rede. Also ich kann auch über sexuell übertragbare Infektionen reden, über die Wechseljahre. Werde angekündigt mit, heute kommt Anja mit einem ganz ernsten Thema und wir werden mal gucken, wie sie das hinkriegt.
Nein, kann ich sagen, kriegt sie nicht hin. Es wird immer, wenigstens schmunzelt man. Wenigstens, aber meistens lacht man sich tot zwischendurch mal.
Ja, ich meine, jetzt weiß ich das mittlerweile und mir macht das Spaß und ich möchte die Leute auch unterhalten. Ich möchte auch nicht nur bierernst sprechen und es gibt in der Sexualität lustvolle Themen und es gibt auch ganz ernste Themen und ja, man kann es auf unterschiedliche Weise rüberbringen, aber ich habe eben auch, ich erinnere mich an einen Kongress, auf dem ich war, da gab es 3 Vorträge nacheinander. Bei dem ersten Vortrag saßen 2 Männer an einem Tisch und haben eine PowerPoint-Präsentation gemacht und ich habe nichts verstanden. Es waren nur Fachbegriffe, Medikamente, Blutwerte. Der zweite, das habe ich vergessen, das weiß ich gar nicht mehr. Und der dritte hat da gestanden, hat frei geredet. Mhm. Und er hat das Publikum animiert und wir mussten immer irgendwas sagen. Er hat immer gesagt, es ging da um die Patientenkommunikation, dass der Arzt nicht nur sagt, ja, Sie haben Krebs, Ihnen werden die Haare ausfallen, sondern das Ganze anders verpackt und am besten auch gleich noch sagt, wissen Sie was, da gibt es Perücken und irgendwas, machen Sie sich keine Sorgen. Und wir mussten immer irgendwas sagen, ich weiß es noch. Und es war so bedauerlich, dass die anderen überzogen haben, weil er seinen Vortrag nicht zu Ende halten konnte. Und es gab keine Zeit mehr. Der Raum war dann für die nächste große Gruppe gebucht oder nächsten Vortrag und das ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Das fand ich toll.
Okay.
Schön. Und das möchte ich auch machen. Ich möchte auch die Leute, wenn ich rede, auch, ja, möchte ich sie mitnehmen und.
Du machst es. Also alles, was ich bis jetzt von Anja gesehen habe, kann ich euch sagen, sie nimmt die Leute mit und sie bringt sie zum Lachen. Sind wir auch gerade beim wichtigen Thema. Wie machst du das mit dem Humor? Also klar, wir haben jetzt gemerkt oder schon erzählt, dass du Humor benutzt. Machst du das wirklich nur, ich nenne es mal, aus Versehen? Oder baust du das bewusst ein? Und wie machst du das dann? Gibt es dann, weiß ich nicht, du sitzt da 5 Tage rum, guckst dir die Welt an und machst den Fernseher an und guckst, was alles Lustiges ist, merkst du die Sachen aus dem Leben? Wie machst du das genau? Wie baust du, wie schaffst du es, da Humor reinzukriegen? Also was meinst du?
Das ist ja tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich habe jetzt kein Rezept dafür. Ich überlege mir ein Thema und also nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Wechseljahre. Angefangen habe ich mit der Geschichte. Das weiß ich noch. Das war auch wirklich so. Ich stand in der Apotheke. Es war Ende des Winters. Ich hatte meinen dicken Wintermantel an und die Schlange vor mir waren irgendwie 5, 6 Leute. Und mir wurde total heiß. Und ich habe gedacht, ach, jetzt kriege ich jetzt gerade meine Wechseljahre.
Genau. So, los geht's.
Genau. Ja, aber ich warte schon drauf. Und ich dachte, es muss jetzt mal irgendwie mal losgehen, damit der neue Lebensabschnitt endlich beginnt. Und ich weiß, ha, jetzt. Naja, und dann habe ich dann auch direkt die Apothekerin angesprochen und habe gesagt, wissen Sie was, ich glaube, ich habe gerade jetzt meine Regel bekommen. Quatsch, meine Regel, meine Wechseljahre bekommen. Das kann auch sein, aber nee.
In Kombination.
Und das habe ich mir einfach gemerkt und ich habe das dann als Einstieg genommen. Ich meine, ich bin einfach so, ich nehme mich selber auch gerne auf die Schippe und vielleicht sind das dann die Situationen, die ich mir merke oder die fallen mir dann ein, ich weiß es nicht genau. Und natürlich spiele ich auch ein bisschen mit meiner Art, also das ist glaube ich auch, also kokettiere so ein bisschen.
Mhm. Du, was ich sagen muss,
aber ich weiß tatsächlich nicht so.
Ja, ne, ist meine Art. Also was auch immer rüberkommt, ist, erstens, du hast Spaß an dem, was du vorne von dir gibst. du hast Spaß, vorne zu stehen und deine lockere Art. Und dass diese drei Sachen allein bilden, finde ich immer eine gute Basis, wo man halt locker mal einen Spruch bringen kann, der halt lustig ist. Hm. Wenn du Bier ernst wärst und würdest dann zwischendurch, vor allem mit deinem Thema Bier ernst und dann noch so ein Spruch, das würde halt nicht zusammenpassen.
Hm. Ja, das stimmt wohl. Hm.
Und deine lockere Art bringt auch Leute dazu, dass sie sich bei dir was merken. Weil ich glaube, bei diesem, wie du eben ja schon selbst gesagt hast, da waren zwei vor mir, da weiß ich schon nicht mehr, worum es ging, aber der, der es locker gemacht hat, die Leute eingebunden hat, da ist was hängen geblieben. Also natürlich jetzt nicht alles über Jahre, irgendwann ist auch weg, aber der bleibt dir in Gedanken. Und so ist ja auch meistens, weiß nicht, beim Lehrer, da gab es immer den einen, der mal ein bisschen lockerer was anderes gemacht
hat. Oh mein Gott, in der Schule, wir hatten einen Geschichtslehrer, Herr Cordes, falls das mal irgendwann meine Freundin Bianca Friedrich sieht, ne? Die weiß genau, wir haben darüber gesprochen. Wir hatten einen Geschichtslehrer, der hat aus dem DTV-Atlas gemacht, politische Geschichte, oh again, also nur so Diagramme und keiner hat verstanden, worum es überhaupt ging, Versailler Verträge und oh nee. Und der hat das so blutig und blumig erzählt, der hat, ich habe das weiß heute noch genau, was, also ja, vier Teilen Rädern, er hat uns die Foltermethoden des Mittelalters genau erklärt und wie die Knochen brechen und das war halt, und das ist auch das, was ich habe hier Geschichte auch studiert. Was ich an der Uni so toll fand, als ich entdeckt habe, dass es nämlich nicht nur politische Geschichte gibt, sondern dass es tatsächlich auch Mentalitätsgeschichte gibt. Ich habe da noch so diese dicken Bücher da stehen, diese bunten, ja, Geschichte des privaten Lebens. Das ist einfach total spannend, weil das eben auch, das ist eben das, was Menschen ausmacht und nicht nur die Zahlen. Und ich denke, es ist auch das in meinem Bereich, das, was die Menschen ausmacht und meine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und nicht nur diese trockenen Zahlen zu präsentieren und zu sagen, ja, die Wechseljahre fangen dann und dann an und oder wie auch immer oder man kann das, ich untermal das schon auch mit Fakten, damit auch klar ist, dass das stimmt, was ich sage, so. Aber ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, da deine Geschichte und
es ging um deinen Geschichtslehrer, dadurch, dass man sich genau, dass man sich die halt besser merkt, aber ist ja das beste Beispiel. Der hat das anders gemacht. Es war ein bisschen unterhaltsamer und gleich merkt man sich den.
Ja.
Alle anderen sind, kenne ich selber, die sind weg, da ist noch nicht mal der Name, meistens vielleicht noch das Gesicht, die Größe, fertig. Und weiß, dass der irgendwann mal da war. Nee, das stimmt.
Ja, genau.
Und jetzt sind wir gerade schon, ach, das ist schön. Du spielst mir die Bälle so schön zu, weil...
Ach so, Entschuldigung, ich habe vergessen, das nimmt ja auf.
Richtig. Normalerweise nimmt Anja ohne Bild auf. Wir machen das heute mal mit, aber kriegen wir hin. Und das bleibt drin. Meine nächste Frage ist, wo du gerade schon bei dem Thema warst. Inhalte. Was ist denn jetzt außer dem Inhalt, gut, wir haben jetzt schon Humor gehabt, aber was ist denn außer diesen beiden Sachen, bei einer Rede, Vortrag, Podcast, YouTube-Video, wie auch immer, noch wichtig in deinem? Also was ist so dein, sag mal, die, so die zwei wichtigsten Sachen, wo du sagen würdest, da sollte man drauf achten oder da sollte man mal drüber nachdenken, das vielleicht anders zu machen für sich oder mal Feedback einholen?
Naja, was natürlich ganz wichtig ist, ist Körpersprache, also Mimik, Gestik, dass du nicht da nur stehst und erzählst in diesem gleichbleibenden Tonfall, was ja auch viele machen. Denn es, ach Gott, da habe ich auch gerade so ein Beispiel. Auch wieder ein Kongress. Da gab es eine Frau, eine wahrscheinlich hochintelligente Psychoanalytikerin, die hat, ich weiß nicht mehr, eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden ihr Skript, ihren Vortrag abgelesen. Mann, das war so langweilig, obwohl das Thema eigentlich wirklich spannend war, aber ich, also das ging nicht. Und dann kam ein Autor, ich glaube, das war der Autor von Generation Porno, glaube ich, und der hat sich da vorne hingestellt in diese Aula, in dieses Auditorium, so einen Arm aufgestützt und der hat einfach erzählt. Ich meine, gut, der hat auch aus dem Leben erzählt, aus seinen Untersuchungen, die er gemacht hat, die Gespräche mit Jugendlichen und jungen Menschen, die er hatte, aber er hat einfach erzählt und er hat auch das Ganze mit Geschichten gespickt. Und das ist, glaube ich, auch was. Also, dass du, ja, das habe ich eben schon gesagt, mit Geschichten spickst, mit persönlichen Sachen, wenn du Fachwissen auch vermitteln willst. Aber du musst es eben auch, ja, du brauchst halt diese Präsenz, diese Mimik, Gestik. Ich habe gerade gehört, ich war bei einem, in der Brainery, ganz tolle Geschichte hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob das ein Workshop, was das Workshop bezeichnet, da war ein Opernregisseur, der uns was erzählt hat über Präsenz, über sich präsentieren. Und ich glaube, es waren irgendwie, also der Inhalt machte weniger als die Hälfte aus. Also es war erstaunlich wenig. Und alles, was darum herumkommt und eben auch, wie gesagt, stimmliche Vielfalt. Naja, das sind unsere Hansrednerbegriffe. Aber das ist einfach so. Wenn jemand gleichbleibend die ganze Zeit redet, ist es einfach... Also habe ich jetzt... auch gerade gemacht? Oh mein Gott.
Nein.
Also, wenn jemand die ganze Zeit gleichbleibend redet, dann schlafen die Zuschauer ein. Aber wenn man dann mal die Stimme hebt oder...
Okay. Du darfst hier ruhig in einem gewissen Band in der Mitte bleiben, aber
ja, ich versuche das mal.
Aber die zwei Sachen.
Ach, das macht mir Spaß. Das ist toll, wenn du mich befragst. Sonst befrage ich ja die Leute immer. Also super.
Ja. Und du machst das, was du gerne machst.
Ja. Frag weiter. Frag. Gib mir Fragen. Gib mir Fragen.
Wir kommen jetzt dazu. Also die zwei Sachen nur zum Wiederholen. Beweg dich.
Ja.
Passen natürlich zu dem, was du sagst. Und variiere deine Stimme.
Variiere deine Stimme und verdeutliche etwas. Also
sei auf der Bühne einfach dynamisch. Stimmlich und körperlich.
Ja, und wie mir gerade neulich bei einer Rede aufgefallen ist, wenn du verschiedene Punkte ansprichst, dann wechsel deinen Standort. Also oder mach eine Sprechpause. Wenn du sagst, so jetzt am Anfang vielleicht sagst, es geht um drei Punkte und dann hast du Punkt 1, musst du doch gar nicht sagen, aber dann wechsel einfach, mach eine Pause und wechsel deinen Platz. Das ist klar, jetzt kommt der nächste Teil. Hm. So dass damit die Leute besser folgen. Und für mich ist es auch, also wenn ich zuhöre, wichtig, dass diese Inhalte zu packen und zu wissen, ah ja, das ist das Nächste, dann kann ich das für mich besser abspeichern. Ob ich das jetzt immer selber so mache, sei dahingestellt. Aber es ist, was man machen sollte.
Es muss nicht perfekt sein, es muss nur gut sein.
Genau.
Gut.
Genau, ein beliebtes Füllwort.
Ja. Wie bereitest du deine Reden vor? Also benutzt du, also schreibst du sie auf, benutzt du deinen Laptop eher dafür, sprichst du sie irgendwie ein und hörst dich selbst an, machst du vielleicht gar nichts davon? Okay, wie bereitest du denn
Reden vor? Ich bin ja generell ein eher fauler Mensch. Ich bin zu faul, meine Rede komplett abzuschreiben, also aufzuschreiben, Wort für Wort, das ist mir viel zu mühselig. Okay. Meine erste Rede für die Hanseredner habe ich tatsächlich auswendig gelernt. Und es war so eine schöne Begebenheit, weil ich im Volkspark war. Ich bin extra, um laut zu reden, in den Busch hinein, abseits der üblichen Wege und habe dann angefangen, meinen Hund, der liegt hier gerade, hat endlich Ruhe gegeben, liegt nämlich auf dem Sofa neben mir. Mein Hund sollte sich hinsetzen und durfte sich hinlegen. Dann hatte ich einen Baumstumpf und einen Baumstamm und habe das als meine Zuhörer genommen und habe dann angefangen, ja, und dann habe ich noch das und das. Und dann kam zufällig eine Nachbarin vorbei und sie hat das beobachtet und ich habe gesagt, ja, hallo. Und sie hat gesagt, oh, machen Sie gerade Tai Chi? Nein, ich rede mit mir selber.
Das ist verbales Tai Chi gewesen.
Es war super, weil sie dann einfach stehen geblieben ist und dann hatte ich noch zwei Zuhörer, nämlich die Nachbarin und ihren Hund. Dann habe ich meine Rede nochmal erzählt. Also ich mach das nicht. Ich habe festgestellt, ich entwickle die Reden beim Reden. Ich gehe gerne, also was ich mache ist, und das ist jetzt mittlerweile mit dem Hund schwierig, weil der nicht mehr so weit laufen kann. Da muss ich mir jetzt was überlegen. Ich gehe tatsächlich meine Straße runter bis zur Elbe und dann laufe ich die Elbe entlang und rede dann die ganze Zeit und stelle mich auch hin und rede, gestikuliere und denke, Mom, die Leute in den Büros wundern sich, ja, da kommt diese Verrückte schon wieder. Aber ich habe gehört, dass ganz viele Schauspieler so ihre Texte lernen. Von daher ist das, glaube ich, nicht so ungewöhnlich.
Nee, stimmt. Gut. Aber die meisten Leute schreiben es halt auf, aber wenn du dir das alles merken kannst, ist super.
Ja, habe ich keine Lust zu. Ich habe einmal eine Rede gehalten, mein Hanseredner, da habe ich über Männer und Sextoys, glaube ich, gesprochen. Ich hatte einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben für ein Buch, das auch in meinem Bücherregal steht, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das auch sehr viel Arbeit war. Und ich bin auf dem Weg von Kiel, da komme ich her, von meiner Freundin mit ihrem tollen Café in Strande. Da warst du auch schon mal, genau, Janneke, genau. Super Torte übrigens.
Also,
das Atelier-Café ist keine Werbesendung, ich weiß, aber das hier hat wirklich tolle Torten.
Und kann ich nur unterschreiben.
Genau, ich bin auf dem Rückweg gewesen, es war irgendwie schon spät abends und ich habe gedacht, okay, ich muss morgen meine Rede halten, ich muss mir langsam überlegen, worüber ich rede. Und dann habe ich auf dieser Fahrt, das ist ja nur eine Stunde, habe ich mir aus diesem Artikel, den ich geschrieben habe, der über 20 Seiten hatte, drei Punkte rausgesucht und habe über diese drei Punkte geredet. Und die habe ich mir bei der Autofahrt halt immer wieder gesagt und dann hatte ich meine Rede. Und den Rest improvisiere ich halt zwischendurch.
Okay.
Das führt jetzt nicht dazu, dass ich sprachlich wahnsinnig ausgefeilt bin. Da gibt es ja Menschen, die sind so Sprachwunder, die reden in Bildern und haben so wortgewaltige Ausdrücke. Das habe ich einmal in meiner Rede, als über die türkische Hochzeit, an der ich aufgelegt habe, da habe ich das, da gab es ein paar Sachen, die hätte ich mir vorher überlegt. Aber das habe ich dann nicht. Dann versuche ich das auszugleichen durch Humor.
Was du sehr gut machst. Hm. Muss man sagen.
Aber Rhetorik-Fans werden bei mir, glaube ich, nicht so viele Sachen finden.
Würde auch, finde ich jetzt, zu deinem Redestil nicht so ganz passen. Okay. Nein, du bist einfach authentisch und das passt zu dir. So wie du redest, die Leute hören zu und das ist das Wichtigste.
Hm, alles gut, dass du das sagst. Ich denke mal, ich muss noch ein paar rhetorische Stilmittel einbauen. Zum Beispiel Alligatoren und...
Alligatoren.
Alliterationen. Aneurysmen. Anapher, Entschuldigung. Ich erkenne dich auch noch nicht mal. Auch so Osmose.
Ich glaube, das ist auch was anderes.
Wie heißt es? Ich habe vergessen, wie das heißt. Keine, ich weiß auch nicht mehr, was das ist.
Es gibt jede Menge, die man einbauen kann. Aber wie man an dir, wenn man dich mal live sieht, merkt, muss man nicht einbringen. Kann, sagen wir das Gesagte, unterstützen. Aber wenn man authentisch ist und seinen Redestil hat, dann bitte dabei bleiben. Klar kann man dann ab und zu was machen, aber ich finde immer so dieses Aufbiegen und Brechen, da muss jetzt was rein, das merkt man auch immer, dass das irgendwie nicht dahin gehört.
Ja, das kann schon sein, da hast du wahrscheinlich recht. Dann würde das gestelzt wirken. Genau. Und so rede ich einfach.
Ganz genau. Und das passt perfekt zu dir.
Danke.
Das nächste ist, jetzt, wenn du die Rede fertig hast, was machst du denn direkt vor der Rede, an dem Tag, wo du reden musst? Gibt es da irgendeine Technik, irgendwas? Also es gibt Leute, die, weiß nicht, müssen dann meditieren oder machen irgendeine Pose oder haben irgendeinen Anker gesetzt. Gibt es da auch irgendwas, was du vor einer Rede machst?
Die Siegerpose sollte ich machen. Das mache ich manchmal beim Golfspielen, wenn ich einen Abschlag mache, die Siegerpose. Ja, ich schaffe das so richtig, die Arme hoch. Das mache ich jetzt nicht, dann verrutscht mein T-Shirt wieder. Soll man, ist auch ja, in anderen Situationen ganz gut, die Siegerpose, wenn es so um Männer und Sex geht. Ich habe nichts. Also meistens muss ich. Ich habe jetzt ja auch mich lange vor einer Rede gedrückt. Ich habe wirklich ein Jahr lang keine Rede gehalten. Okay. Aber ich rede ständig, weil ich immer entweder Bewerter bin oder den Abend moderiere oder Gesamtbewerter oder irgendein anderes Amt übernehme. Von daher weiß ich gar nicht. Ich übe dann, glaube ich, meine Rede nochmal. Und wenn ich direkt davor bin, dann quatsche ich mit allen Leuten. Dann ist doch alles gut. Aber in dem Moment, in dem mein Name aufgerufen wird, da geht's los. Dann merke ich schon vorher dieses Dumm, Dumm, Dumm. Dann fängt das Herz an, so schwer zu schlagen. Mhm. Und so Blut schwer durch meine Adern zu pumpen. Okay. Dann scheint es auch irgendwie doppelt so viel zu werden in dem Moment. Es rauscht in meinen Ohren. Ja, das hatten wir ja schon. Und mir wird heiß.
Aber könnt ihr euch schon mal merken, so wie Anja jetzt gerade redet, so ist sie dann auch auf der Bühne.
Ja, das stimmt.
Während ihr Puls anscheinend ziemlich hoch ist. Gut, was ich jetzt über die Jahre gesehen habe oder ich jetzt sehen kann, ist, wenn Anja rot wird. Man sieht dann, dass so die vornehme Blässe verschwindet und in ein eher leichtes Rosa sich verändert, was nicht schlimm ist.
Leichtes Rosa ist gut gesagt, ich glühe wie eine Tomate auf der Bühne. Wenn ich dann in den Spiegel gucke beim Hinsetzen, wir haben da so einen Spiegel an der Wand, dann erschrecke ich mich und denke, oh mein Gott, es brennt.
Nein, alles gut, sie macht das richtig gut. Deswegen, wenn sie vorher nichts macht, genauso kommt sie rüber, wie jetzt gerade auch, ganz locker, einfach von der Leber weg erzählt sie einfach, kein Problem.
Was ich aber liebe übrigens, ein rhetorisches Stil mit benutze ich sehr gerne und das ist, sind Fragen. Das Publikum irgendwas zu fragen. Oder auch mal zu sagen, können wir bitte alle aufstehen und dich nur die hinsetzen, die das machen. Oder alle, die das mal eben aufstehen oder irgendwas. Also, oder ich frage gerne irgendwas. Und
stark, sehr stark.
Stelle also nicht rhetorische Fragen. Also ich habe zum Beispiel mal gesagt, ich halte heute eine Rede über das erste Mal. Also nicht über das eine erste Mal, sondern über so, das gibt ja für viele Sachen das erste Mal so für so einen mit Christoph hier sitzen zum Beispiel. Und dann habe ich, glaube ich, gefragt, wer dann schon mal das erste Mal hat. Oder ich weiß nicht, war das das? Und dann habe ich aber gleich gesagt, das ist eine rhetorische Frage. Ich will da jetzt keine Antwort drauf haben, keine Panik. Und ja, dann lachen halt alle. Und dann ist ja. So, ach, das Eis ist ja. Gebrochen. Das ist ja. Schon mal ganz gut. Das brauche ich aber auch für mich. So gehe ich übrigens auch. Ich bin hatte eine Prüfung letztes Jahr und bin so auch in die Prüfung gegangen. Und habe die Prüferin erstmal vollgequatscht mit meinen ganzen Symptomen, die ich auf dem Weg hatte. Ich hatte meine Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Mhm. Und ich habe ihr alle meine Symptome aufgezählt und welche Erkrankungen das sein könnten. Und dann war ich locker. Sie auch.
noch nicht schlecht. Hm. Aber das ist doch ein super Hinweis. Also, ich sag mal, jetzt bewegen wir uns so ein bisschen zwischen Vorbereitung der Rede und was mache ich direkt davor oder am Anfang. Eine Frage einbauen. Mhm. Also irgendwas, womit ich die Aufmerksamkeit der Leute einerseits greifen kann, aber was ich finde, so eine Verbindung auch zum Publikum herstellen kann.
Mhm. Ja, genau.
Und wenn dich das dann selber nochmal runterbringt, hast du ja dieses, ich sag mal, den doppelten Effekt. Einmal, die hören dir zu und du bist jetzt auch nochmal lockerer und kannst auch lockerer reden.
Ja, genau. Und diese Frage ist natürlich dann schon, glaube ich, immer mit Humor verbunden.
Ja.
Ich glaube, das ist, ja ich glaube, das ist mein Eisbrecher jedes Mal. Ich glaube, ich stelle keine ernsthafte Frage, sondern immer, manchmal denke ich mal, ich müsste ein bisschen ernsthafter sein. Aber das ist auch langweilig. Und ich meine, man steht dann da vorne als Rednerin, Redner wahrscheinlich auch so, und sieht diese ganzen Gesichter und guckt auf Resonanz. Also macht jemand oder lächelt oder lacht oder sitzen alle da und machen so. Dann merke ich, da stimmt irgendwas nicht. Also, ne,
das stimmt,
ja. Und ich hatte ja neulich diese Rede vor den 300 Menschen über mein Lieblingsthema und oh mein Gott, ich habe so gezittert.
Okay.
Dass ich das Mikrofon nicht richtig halten konnte. Das so. Und, aber dann habe ich auch gemerkt, das ist natürlich doof mit dem Mikrofon und dann kannst du auch nicht so ausholen. Dann hast du ja dieses Mikrofon. Also das hat mich gestört. Ich würde nächstes Mal gerne eins haben, wo ich die Hände frei habe. Das ist für Macht. Ich brauche das nicht zum Festhalten. Ganz im Gegenteil. Ich muss es festhalten, um reinreden zu können. Ich wusste auch nicht, wie laut es draußen ist. Ich dachte mir, ich muss noch weiter reinsprechen vielleicht. Und ich habe dann aber auch gleich mit einem, ich habe gleich mit einem Witz angefangen, weil ich ich wollte ja mit meinem Unterkleid, das so eng war. Und dann haben alle gesagt, Und es ging halt auch um Sexualität. Und es war halt auch eine lustige, ich wollte es auch witzig machen. Ich wollte das nicht so ganz ernst machen. Und danach haben dann aber die eher ein bisschen ernster geredet.
Obwohl ich jetzt finde, Humor, mal einen Witz bringen, muss nicht heißen, dass es nicht mehr ernst ist. Also es ist immer noch ein ernstes Thema. Es ist ja nur die Art, wie man das Thema rüberbringt. Ja. Das ist ja auch, was viele Leute auch verwechseln, so mit, du siehst immer noch gut aus, dass wenn man etwas humorvoller macht, dass die Leute einen nicht mehr ernst nehmen. Also das, finde ich, ist immer nur die so eine Grenze zwischen, also wenn ich nur noch Comedy auf der Bühne mache, dann nehmen sie es wirklich nicht mehr ernst, aber wenn ich einfach nur Humor benutze als Vehikel, um was zu transportieren, bleibt es auch ernst.
Ja, aber das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Gleis, wollte ich gerade sagen. Ich habe neulich zum Beispiel eine Rede gehört, die fand ich inhaltlich eigentlich sehr schön, aber das war so witzig gemacht, also mit so viel Humor, dass ich tatsächlich nicht mehr wusste, will sie jetzt wirklich uns informieren oder will sie witzig sein? Ich konnte das nicht mehr unterscheiden. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine, also für eine Comedy-Bühne wäre das super gewesen, also richtig gut. Aber wenn es darum geht, jetzt uns was mitgeben zu wollen, und da habe ich das gemerkt, dass man eben diese Absichten hat. Wir nennen das ja bei uns spezifische, nee, nicht die spezifische Absicht, sondern die, also willst allgemeine, du informieren?
Allgemeine.
Ist es das, ne? Hm? Informieren oder unterhalten oder dann gibt es noch zwei andere Sachen.
Ja.
Und da muss, ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, aber da musst du halt so ein bisschen gucken. Und das habe ich da ist mir das bewusst geworden, weil ich auch mal die Kritik bekommen habe. Ich hätte das zu sehr vermischt. Und da muss man schon aufpassen, dass man eben nicht, wie du gerade sagst, nicht zu witzig wird oder zu viel Tam-Tam macht, weil dann der Inhalt irgendwann hinten überfällt.
Genau. Gut, wäre jetzt auch eine Frage gewesen, aber hast du schon beantwortet. Das heißt, zu viel Humor kann auch mal hinderlich sein, dass man noch das transportieren kann. Also wirklich nur Humor als Mittel benutzen und nicht als hauptsächliche, sag ich mal, Grundlage der Rede.
Ja, genau.
Okay. Bei der Vorbereitung oder wie du das machst, siehst du bei dir einen Unterschied, ob du jetzt einen Podcast aufnimmst, ein YouTube-Video oder eine Rede vor Menschen hältst? Oder bereitest du dich immer gleich vor?
Ich bereite mich natürlich immer total lange vor. Also gerade auch bei den Podcasts da und den Videos. Na, bei den Videos ist es tatsächlich so, dass ich fange an zu reden und dann fällt mir auf, nee, das ist jetzt irgendwie Quatsch. In letzter Zeit verhaspel ich mich auch mal. Da muss ich tatsächlich da muss ich mir wirklich den Text überlegen. Da kann ich nicht einfach nur so reden. Wobei, ich muss wirklich darüber nachdenken, weil ich beim letzten beiden Podcast-Folgen meine Lockerheit verloren hatte. Und ich habe angefangen und dann habe ich gesagt, ja, herzlich willkommen. Und dann, nee, das ist ja doof jetzt. Und dann habe ich, also bis ich dann mal angefangen habe, dann habe ich in den ersten 3 Minuten 10 Schnitte gehabt. Und dann so, nee, das, so geht das nicht. Nochmal von vorne. Und dann hat es gedauert. Dann habe ich mich warm geredet und dann habe ich einfach angefangen weiterzureden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so richtig toll ist. Mir wurde auch schon gesagt, ich könnte die, da waren sehr viele Informationen drin, das auch auf mehrere Podcast-Folgen verteilen zum Beispiel. Da habe ich mich schon sehr vorbereitet bei den Videos, also bei den Reden. Ich bereite mich auch auf die Reden vor, aber ich lerne sie halt nicht auswendig. Das ist das. Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Dazu bin ich zu faul. Andererseits, wenn ich da stundenlang in der Elbe rumtrabe und immer das Gleiche rede, ist es schon so eine Art auswendig lernen. Aber es ist nicht aufgeschrieben, genau, sondern es entwickelt sich aus diesen Gedankengängen und ich kann auch am besten das tatsächlich beim Laufen lernen. Mit dem Reden entwickeln oder so. Auch Ideen haben oder irgendwas planen kann ich am besten beim Laufen. Wenn ich am Schreibtisch sitze, dann fällt mir noch dieses Buch in die Hand und das Buch oder dann brauche ich noch einen Kaffee. Ah, dann kann ich mal Christoph anrufen.
Ja, das stimmt. Finde ich nicht schlimm, finde ich immer super. Aber wenn ich dann der Grund bin, warum sie nichts macht, das ist immer kacke. Naja. Gut. Also, du bereitest dich eigentlich auf... Das sollte jetzt nicht heißen, dass du dich nicht vorbereitest, nur ob es irgendeine andere Art Vorbereitung gibt, aber anscheinend nicht. Das heißt, du machst das alles immer ohne Notizen, ohne irgendwas Schriftliches, eher alles im Kopf, das, was ich nicht kann. Ich muss.
Ja, das stimmt nicht. Also ich muss jetzt wirklich überlegen. Also bei Reden habe ich schon auch kurz die wichtigsten Punkte. Falls mir irgendwas... Entschuldigung, der Hund ist mal vom Sofa. Kein Problem. Geh in die Küche. Wenn ich Podcasts, es kommt auf die Themen an, wenn ich halt wirklich Wissen transportieren will, dann brauche ich natürlich keine Notizen. Dann gucke ich auch mal in meinen Computer und suche nochmal eine Statistik raus oder irgendwelche Zahlen oder so.
Ist nur der Hund.
Ist nur der Hund.
Nicht, dass ihr jetzt hier was Falsches denkt bei Anjas Job. Nee. Super. Jetzt noch eine Sache. Welchen Tipp würdest du Leuten, die sich das jetzt anhören und sich denken, oh, das hört sich ja alles immer so easy an. Sie haben jetzt gelernt, dass auch bei dir das nicht unbedingt mit der Muttermilch übertragen wurde, sondern du irgendwann gemerkt hast, dass dir das Reden vor Menschen liegt. Welchen Tipp würdest du den Leuten noch mitgeben? So ein Ding, wo du so mal...
Dass mir das Reden von Leuten liegt, das habe ich nur rausgefunden, weil ich mir das gespiegelt wurde, weil ich das wiederbekommen habe. Ich selber habe ja auch gedacht, ich wäre total langweilig. Ja, okay, ich meine, mir ist schon klar, dass ich nicht total langweilig bin, aber ich wusste nicht, dass die Leute, dass die mir so gerne zuhören. Das hat mich am Anfang auch total verwundert und ich habe auch jeden Kommentar aufgesogen. Ich habe mir auch nach jedem Treffen nochmal alles geholt und nochmal gefragt, wie war das? Das war mir schon ganz wichtig. Heute ist mir das nicht mehr so wichtig, weil ich das heute in mir selber habe oder aus mir herausziehe, aber damals immer ganz richtig. Wie war die Frage?
Ach, wie bei Politikern. Irgendwas erzählen und dann nochmal nach der Frage fragen. Welchen Tipp du jetzt noch hättest für Leute, die sich das gerade angucken, wo du sagst, ja, das fällt mir gerade noch ein, da müsst ihr am besten nochmal drauf achten, also das mitnehmen, machen.
Mein Tipp ist, sei du selbst. Das ist das Wichtigste. Viele Menschen, und das habe ich auch gedacht, gehen nach vorne und stellen sich hin und denken, sie müssten jetzt irgendwas repräsentieren. Sie müssten einen bestimmten Typ darstellen oder, ich weiß nicht, besonders sich halt verbiegen. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist und das macht auch das, also das war für mich der Knackpunkt, wo das so kippte und ich dachte, jetzt habe ich Spaß dran. Also ich bin einfach ich. So.
Ja.
Und ich rede das, was mir einfällt und ich versuche eben nicht... jetzt besonders ernsthaft drüber zu kommen oder besonders witzig zu sein, sondern ich mache so, wie ich bin. Also ich bin jetzt tatsächlich, wenn ich nach vorne gehe, bin ich ich.
Richtig.
Das hört sich ganz einfach an und auch irgendwie ganz schwierig. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Hat viel mit, wie man rüberkommt. Also dann haben die Leute auch Lust drauf, wenn man selber Lust hat zu reden. Wenn man, selber ist, kommt es einfach authentisch rüber und da geht er nicht drüber, hast recht. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Das stimmt.
Und wenn du mal was vergisst, macht nichts, merkt kein Mensch.
Richtig.
Das merken immer nur die Redner selber. Und dann sagen sie hinterher, Ah, ich habe das vergessen. Das ist ja total, das ist ja total doof. Dann ärgern sie sich, aber das habe ich natürlich auch schon alles gehabt. Aber letztendlich ist total egal. Also wenn du dann einfach weiterredest, niemand merkt, dass du einen wichtigen Punkt vergessen hast oder sowas. Ja. Weil du hast ja das Thema in dir. Es sei denn, du hast jemanden Kritisches wie mich sitzen, jemand kommt mit meinem Thema. Aber das ist was anderes. Das haben wir ja in der Regel nicht.
Normalerweise nein. Nein. Deswegen. Gut, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dass du authentisch bist und du selber, wo kann man denn jetzt überall deine authentische Art sehen?
Oh, ja.
Weil, wenn wir dich schon ein bisschen präsentieren hier, dann wo kann man dich sehen? Wo kann jemand, der sich gerade das anschaut oder hier uns zuhört, wo kann er dich sehen? Oder was von dir lesen?
Es gibt mehrere Seiten. Also letztendlich reicht es, wenn man eingibt Anja Drews. Sexualtherapeutin, Sexologin oder was auch immer.
Wir schreiben das auch nochmal
drunter. Wir schreiben das nochmal drunter. Also wir haben meine Seite www.anjadrews.de. Da hast du die Links zu dem Blog, wo die ganzen Texte verlinkt sind, die ich für alle anderen geschrieben habe. Da sind beide Podcasts verlinkt, der eine etwas versteckt, der andere etwas offener. Und es ist auch das neue Portal, das ich mit meinem Kollegen mache, die sexualität.de. Da, wo es dann auch zu unserem Online-Kurs geht für Männer, die gerne länger können möchten. Nicht reden. Weil da könnten sie wahrscheinlich auch zu mir kommen. In Reden kann ich ja viel und lange.
Was gibt's noch?
Ja, ich glaube, das sind so, also weil da sind ja alle Sachen verlinkt. YouTube. Okay. Ja, bei YouTube habe ich noch nicht so viele Videos und die Videos, die da sind, befassen sich mit dem Penis übrigens, auch ganz interessant. Falls jemand mal die durchschnittliche Penislänge wissen möchte, YouTube anmachen, Anja Drews eingeben, Penis findest du.
Ja.
Und habe ich noch was?
Podcast hatten wir drin, deine Seite.
Die Seite, die Texte, ich glaube, ja. Ich glaube,
theoretisch so, auf Facebook.
Ja, auf Facebook bin ich auch, unter meinem Namen, unter meinem Anja Drews. Instagram haben wir gerade vorhin rausgefunden, habe ich jetzt in den letzten 4 Jahren 10 Fotos gepostet. Ich habe das noch nicht rausgefunden, wie ich das für mich nutzen soll, weil ich immer denke, so viele Fotos kann ich gar nicht machen und wen interessieren schon meine Fotos. Aber heute habe ich ja gelernt, man kann auch Texte drunter schreiben.
Ja.
Also ich arbeite dran. Twitter habe ich immer noch nicht verstanden, was damit soll. Da gibt es so ein paar andere, die, wenn man sich irgendwo einträgt und dann kommt immer Facebook-Adresse, okay, das kenne ich. Und dann kommt das nicht. Was ist das alles? Mhm. Ich bin...
Nicht schlimm.
Ich bin... eine gute Netzwerkerin im echten Leben, aber nicht so sehr in den sozialen Netzwerken.
Reicht. Wir packen es auf jeden Fall drunter, wo man dich sehen kann, beziehungsweise erreichen kann oder auch mal nochmal einen Überblick bekommen, was du alles machst.
Erreichen kann ist auch gut. Also falls jemand jetzt da draußen eine Frage hat, die unter den Nägeln brennt, was jetzt nicht Reden angeht, sondern... Das Nichtreden, wobei Sexualität ist auch ganz viel Reden, ist ja auch eine Form der Kommunikation. Also auf jeden Fall, wer konkrete Fragen hat, kann sich natürlich auch gerne an mich wenden. Ich habe nicht nur den Praxisraum, es geht auch über Skype. Oder einen therapeutischen Spaziergang, das ist auch nicht schlecht. Da kann man auch mal Sachen sagen, die man sich sonst nicht traut.
Stimmt. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Einen therapeutischen Spaziergang.
Mhm.
Brought to you by Anja Drews. Gut, jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen.
Noch mehr Fragen?
Ich dachte, aber natürlich, fertig. Aber mal ein paar andere Fragen.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Nur damit man mal so von deiner Spontanität noch was mitbekommt.
Okay.
Gut, wir fangen an.
Warte, wie sehe ich aus?
Gut wie immer. Alles? Ist für die Fragen egal. Erste Frage. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das und warum?
Ah ja, das kann ich ganz schnell beantworten. Da habe ich mir schon mal drüber Gedanken gemacht. Das wäre, wobei ich mir nicht ganz sicher. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich es nicht so genau, aber ich würde gerne treffen entweder Heinrich den VIII. Oder seine Tochter Elisabeth die I. Und warum würde ich sie gerne treffen? Weil ich zum einen gerne wissen möchte, wie es sein kann, dass Heinrich der VIII. Seine Frauen hat umbringen lassen. Da gab es ja wilde Geschichten. Er hatte 6 Ehefrauen und da hat er, glaube ich, 3 von getötet, umbringen lassen. Und seine Tochter, Elisabeth die I., Elizabeth I., ist die Tochter von Anne Boleyn, die er auch hat umbringen lassen. Und wie es wohl ist, wenn man mit so einem Vater aufwächst, also mit dem Wissen, dass der Vater die eigene Mutter hat umbringen lassen. Was ist das bloß für ein, also was hat man da für eine Last auf den Schultern? Wie lebt man damit? Und dann finde ich es so toll, weil Sie ist so ein, ja, für mich finde ich eine Art Vorbild. Sie hat einfach in einer männerdominierten Welt was geschafft. Sie hat ein Weltreich aufgebaut und sie ist, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte an der Macht gewesen. Sie hatte keinen Mann. Sie war die jungfräuliche Königin und ich finde es einfach, ich finde es faszinierend. Ich liebe diese Geschichte, habe ich ja schon mal gesagt. Mhm. Ja, die beiden würde ich gerne treffen, einen von beiden. Aber wenn, dann vielleicht doch lieber sie. Ja, ja, naja, ja, also bei ihm wäre es schwierig, dann
ich, Elisabeth. Aber es wäre wahrscheinlich sicherer, einfach nur
sie. Ja, ich habe mich jetzt entschieden.
Okay, super.
Streichen wir Heinrich den Achten.
Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Hm. Wenn dir nicht drei einfallen, wir fangen mal mit dem ersten an.
Also, am dankbarsten. Also, wirklich ganz dankbar bin ich, als erstes meiner Grundschullehrerin.
Okay.
Also, das ist nicht eine Sache, für die ich dankbar bin, meine Frau. Ja, weil ohne meine Grundschullehrerin wäre ich vielleicht niemals aufs Gymnasium gekommen und hätte niemals Abitur gemacht und hätte niemals studiert und hätte niemals gewusst, dass ich was kann. Weil, ich bin ihr sehr dankbar und tatsächlich ist es schon so lange her, aber manchmal, ich denke tatsächlich häufiger daran.
Okay.
Dankbar bin ich auch ich bin dankbar dafür, wie sich mein Leben entwickelt hat. Mhm. Also ich hatte nicht so die allerbesten Startchancen und dafür ist es toll, also bin ich glücklich, dass für das, was ich geschafft habe, was ich ohne meine Lehrerin ja nicht geschafft hätte vielleicht, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt schon 14 Jahre diesen tollen Hund habe, der irgendwie mein Leben bereichert hat. Über den habe ich wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, tolle Menschen, Freunde kennengelernt, bin tausende Kilometer gelaufen, habe tonnenweise Würstchen nach Hause geschleppt. Aber ich habe das war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte.
Ja, kann ich unterzeichnen. Toller Hund.
Mhm. Gut. Ich hätte jetzt auch sagen können, für meine Eltern oder für den Weltfrieden, den wir nicht haben. Aber das sind so die drei Sachen. Meine Patentante, der danke ich auch nochmal. Das ist auch eine Elisabeth.
Vielleicht ist es die, naja, zweite nicht, aber...
Die zweite, die finde ich auch... Also ja, genau, das sind ja... Die zweite finde ich auch toll, die jetzt amtierende Königin, muss ich auch sagen. Jetzt hat ja auch was, also auch wieder in dieser männerdominierten Welt was geschafft. Mhm. Das also finde ich schon... ich bin nicht ein Fan, ist Quatsch, aber ich finde es schon toll, ich bewundere das schon. Mhm. Und meine Patentante auch, denn die hat auch was geschafft. Die hat auch in einer männerdominierten Welt, da haben wir es wieder... ein Haus gekauft und alle haben gesagt, Ellen, wieso kannst du das denn nur machen? Wie willst du das denn schaffen als Frau? Und sie hat es geschafft, sie war eine Geschäftsfrau und das ist toll. Also sie lebt auch noch. Sie ist, sie ist auch toll. Aber das muss sie unbedingt sich anhören, dann freut sie sich bestimmt.
Auf jeden Fall.
Okay.
Kriegen wir hin. Jetzt eine
kurze Frage und dann höre ich mich aufzureden.
Nicht schlimm.
Weiter. Gib mir Fragen.
Jetzt eine alltägliche Frage. Wie oft schaust du am Tag auf dein Handy?
Oh, das sage ich nicht.
Muss ja nicht in Zahlen sein. Ich habe mal so einen Überblick.
Ziemlich oft.
Ja?
Ja, ich gucke dann. Das muss das Wetter mal kurz gucken. Dann muss ich E-Mails checken. Gerade wenn ich nicht direkt am Computer sitze, dann könnte ich das auch in der Küche mal schnell machen oder so. Oder unterwegs, ganz dringend. Ja, klar. Facebook habe ich im Moment nicht so viel Bock. Da gucke ich nicht mal jeden Tag rein. Okay. Naja, ich gucke schon ziemlich oft drauf. Aber ich gucke da nicht so viele Videos und so. Nö. Und Spiele ich auch nicht.
Gut.
Mehr so Kommunikation und ja, so.
Okay.
Lesen. Ach so, genau. Manchmal lese ich auch Bücher auf dem Telefon. Dann kann ich das ja, dann ist das eine Legitimation.
Das ist wieder was anderes.
Das ist allerdings,
das ist ganz was anderes.
Das sind allerdings nie Fachbücher, die ich dann da lese. Die habe ich immer auf Papier.
Okay. Gut. Auf was könntest du in deinem Leben so gar nicht verzichten?
Auf mein Handy?
Das haben wir ja gerade schon gelernt. Was gäb's da noch? Nein, dein Hund auch nicht. Das wissen wir schon. Und dafür warst du dankbar.
Also ich meine ganz im Ernst, so ein Smartphone, ich habe ein iPhone, das ist schon wie mit einem verwachsen. Das ist das, wenn ich mich entscheiden müsste, es gibt so eine Frage, wenn Menschen sich entscheiden müssten zwischen Smartphone und Sex, dann würde der überwiegende Teil auf Sex verzichten. Soweit ist es mit uns schon gekommen. Es würden aber auch mehr Frauen Schokolade essen als Sex haben. Das sind so kleine Umfragen. Das waren richtige Studien. Okay, worauf könnte ich verzichten, hast du mich gefragt.
Genau.
Worauf könnte ich nicht verzichten?
Genau.
Worauf könnte ich nicht verzichten? Ja. Auf meinen roten Lippenstift? den ich jetzt nicht aufgetragen habe. Ich weiß nicht, worauf ich nicht verzichten könnte. Auf ein Luft, auf Kommunikation, aber ich rede auch manchmal den ganzen Tag nicht. Es gibt ganz viele, worauf ich nicht verzichten könnte.
Was wäre dein Nummer 1? Das, was dir sofort einfällt, wo du sagst, boah, nee. Aber das war eigentlich eben schon dein Smartphone. Das ist das Erste, was dir eingefallen ist.
Naja, aber klar, weil wir auch gerade darüber geredet haben. Ich weiß jetzt nicht. Also es gibt ganz vieles, worauf ich nicht verzichten möchte.
Aber ich glaube,
auf mein Bett. Ich liebe mein Bett. Ich bin total glücklich, dass ich so ein tolles Bett habe. Ich habe einfach ein ganz normales Bett. Aber ich finde es toll, weil ich weiß, dass es eine Menge Menschen gibt, die haben nicht so ein tolles Bett. Die können nicht unter ihre weiche Decke schlüpfen, ihre schöne Bettwäsche, das Licht ausmachen und ihre Ruhe haben. Das ist mir, ich möchte auch nicht auf fließend Wasser verzichten. Fließend Wasser finde ich übrigens auch. Ich denke ganz oft, wenn ich Wasser laufen lasse, also weil ich einfach, ja, diese ganze Thematik mit der Umwelt und immer wieder liest du irgendwas und ich denke jetzt nicht bei jedem Müll da dran, wenn ich irgendwas sortiere, aber wenn mein Wasserhahn vor sich hinläuft, dann wird mir manchmal bewusst und dann denke ich, ja, das ist schon ein Geschenk, dass wir das so einfach haben.
Das stimmt.
Und das sollten wir auch tatsächlich viel besser zu würdigen wissen. So einiges hier, finde ich.
Mhm.
Ja.
Nee, das stimmt. Okay.
Noch was?
Ja, natürlich. So leicht kommst du ja nicht raus. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gerne rückgängig machen? Und warum?
Also es gibt eine Entscheidung, die ich tatsächlich gerne rückgängig machen würde. Die würde ich gerne aus meinem Leben streichen, komplett, so einen Zeitraum. Aber das geht ja nicht. Und ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, weil es tatsächlich etwas ist, über das ich nicht rede.
Musst du auch nicht.
Also ich habe niemanden umgebracht oder so. Ich habe auch kein Auto geklaut und dann jemanden entführt oder irgendwas. Also das war jetzt nicht, aber es war schon eine schlimme Zeit und das würde ich gerne rückgängig machen. Aber ich weiß auch, dass die Umstände einfach so waren, dass ich nicht anders konnte. Und von daher ist einfach so gewesen.
Hm.
Ja.
Okay. Jetzt wieder was Erfreuliches.
Okay.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären es?
Das ist die auf der Weihnachtsfeier von den Toastmasters. Da habe ich 3 Nüsse für Aschenbrödel gekriegt und musste aber, was musste ich damit machen? Die erste Nuss war ein Punk-Outfit und ich sollte versuchen, damit den Prinzen zu kriegen oder so.
Also, ja, genau.
Wenn ich 3 Nüsse für Aschenbrödel hätte und ich hätte da 3 Wünsche drin, dann würde ich mir. Ich würde mir tatsächlich ganz egoistisch erstmal eine finanzielle Sicherheit wünschen. Das ist tatsächlich was mir aus meiner Geschichte wichtig wäre. Ja, dann würde ich mir tatsächlich auch gar nicht so sehr, mein Leben so wie es gerade ist, finde ich eigentlich super. Deswegen würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass Frauen und Männer tatsächlich gleich behandelt werden in der Gesellschaft, dass da was passiert. Und dass diese ewigen blöden Diskussionen darüber aufhören, dass die einen nicht geben wollen und die anderen haben wollen. Und ja, klar, der Weltfrieden, das wäre auch schön. Ja.
Okay. Und die letzte Frage. Oh, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Wenn ich jetzt ganz spontan sein soll, ich habe heute ein Buch ausgelesen. Also ich lese wahnsinnig viele Bücher. Also ich habe hier eine ganze Bücherwand voll.
Ja.
Und ich lese hier auch ganz tolle. Ach, guck mal hier, ne? Zum Thema.
Ist hier zum Spiegelverkehr? Packen wir unten drunter.
Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Kann ich nur empfehlen. Es ist gerade ein ganz neues Buch einer Hamburger Sexualtherapeutin. Das finde ich richtig gut, da geht es. Aber das könnt ihr selber lesen. Aber das Buch, was ich heute ausgelesen habe, war ein privates Buch. Ich liebe Science Fiction. Oh, jetzt ist es raus.
Ist ja nichts Schlimmes.
Ja, aber wenn Leute gucken einen so an, weil das Fantasy oder Liebesromane, interessiert mich nicht. Ich liebe Science Fiction. Ich liebe Wissenschaftsromane und Science Fiction. Ich habe gerade einen Science Fiction ausgelesen heute. Paradox 2, Teil 2. An Teil 1 erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Da sind die durchs Universum geflogen und es war ein bisschen wie Sophies Welt. Es war immer gespickt mit Fragen nach, was ist denn die Hintergrundstrahlung und was ist denn eine, ich weiß nicht mehr, was das alles war. Also es war ein Einstein-Flug auch mit, also eine Nachbildung von Einstein. Und sie sind dann jenseits des Universums gewesen am Anfang und dann die Frage war, ist das Universum gekrümmt oder nicht? Und ich liebe diese Gedankenspiele mit dem, also ja, ich zum Beispiel, kann ich das noch erzählen?
Klar,
ja,
klar.
Manchmal werde ich doof angeguckt, wenn ich die Leute frage, hast du schon mal wirklich gesehen, dass der Mond rund ist. Dann sagen alle, ja, ist ja klar, jetzt weiß ich, es ist ein Planet, ist das Quatsch, es ist ein Planet, es ist ein Mond, ist das da rund ist. Aber hast du wirklich mal versucht, die Kugelform des Mondes am Himmel zu sehen? Nicht nur die Scheibe, sondern die Kugel. Und also ich mache das manchmal, weil er bei mir ja immer so aufgeht und Balkon vorbeizieht. Und dann stehe ich manchmal da und versuche das. Und das, du musst ja wirklich dich konzentrieren, dass du die Kugelform, dass du das siehst. Und ich finde das deswegen so faszinierend, weil wir immer davon reden, ja, Sonnensystem und so. Aber sich wirklich vorzustellen, dass hinter dem blauen Himmel einfach das Weltall ist und dass es riesig ist und dass da so eine Kugel am Himmel hängt. Und das jetzt schon über Millionen Jahre, die immer ihre, das, also ich finde das faszinierend. Ich finde die Größenverhältnisse faszinierend. Ich stehe auf Science Fiction, auf diese Technikgeschichten. Ich finde es auch total faszinierend, was mit uns passieren wird. Ich habe Bücher von Matthias Hawkes, dem Zukunftsforscher, gelesen. Ich bin ja auch schon interviewt worden zum Thema Sexroboter und den Sex der Zukunft. Und ich finde das total spannend. Also das sind so Themen, ja, weiß ich nicht, also in so außerirdischen Büchern und Science Fiction und so, das hatte ich mal als Teenager und das habe ich jetzt vor 2 Jahren wiederentdeckt. Und seitdem lese ich irgendwie über Amazon Prime jeden Monat ein neues Buch. Und ja, ja, ich finde es toll. Gut. Ich bin auch ein Frank Schätzing-Fan. Ich liebe, also ich habe alle Leute haben das eine Buch, wo ist es gerade? Limit, also Der Schwarm, kennen ja ganz viele Leute. Das ist ja das war ein Bestseller. Ein tolles Buch.
Wir packen das auf jeden Fall hier unten drunter. Es war auf jeden Fall. Mir auf jeden Fall eine Freude.
Mir auch.
Ich hoffe euch auch. Wenn es euch nämlich gefallen hat, wäre es total toll. Egal wo ihr uns jetzt seht oder hört, einfach unten drunter mal einen Kommentar da lassen, vielleicht ein Like da zu lassen. Und wenn euch was gefehlt hat, ihr noch Fragen habt, wir packen alle Links hier unten drunter, dass ihr euch noch ein bisschen mehr über Anja informieren könnt.
Ja, genau. Und falls jemand meinen Podcast bei iTunes hört, dann freue ich mich auch über ein paar Sternchen. Das scheint nämlich nicht so gut zu klappen.
Pflicht Podcast von Anja Dresel. Anja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, Christoph. Ich habe mich gefreut. Es hat Spaß gemacht und ich hätte jetzt noch 20 weitere Fragen beantworten können, aber gut.
Glaube ich dir, aber eine Stunde reicht.
Oh, ja.
Also, macht's gut.